Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Marlene Dietrich und Leni Riefenstahl. Auf den ersten Blick haben die beiden Weltstars des 20. Jahrhunderts wenig gemeinsam. Vor allem politisch hatten sie das Heu nicht auf derselben Bühne. Die eine war Antifaschistin, die andere Faschistin. Trotz dieses gravierenden Unterschieds entdeckt die Autorin Karin Wieland viele Gemeinsamkeiten und bringt die beiden Diven in einer Doppelbiografie zusammen. Ina Bösch hat Karin Wieland zum Gespräch getroffen. Aber lassen wir uns zuvor musikalisch aufs Thema einstimmen.
Amid the ruins of Berlin, trees are in bloom as they have never been. Sometimes at night, you feel in all your sorrow a perfume as of a sweet tomorrow. That's when you realize at last they won't return, the phantoms of the past. A brand new spring is to begin. Out of the ruins.
Unverkennbar die Stimme von Marlene Dietrich, der großen Schauspielerin und Sängerin. Karin Wieland, Sie haben dieses Stück ausgewählt. Warum? Was sagt es über Marlene Dietrich?
Dass sie eine mutige Frau gewesen ist, eine gelassene Deutsche und sehr selbstgewiss. Auf der anderen Seite war sie sehr verzweifelt und hat eigentlich viele schwarze Stunden gekannt und war auch nicht zimperlich dabei, andere zu zerstören.
Sie schildern nun zwei Seiten dieser Marlene Dietrich, eine düsterere und eine optimistischere, die positive, mutige Frau. Neben Marlene Dietrich porträtieren Sie in Ihrer Doppelbiografie mit dem Titel Dietrich und Riefenstahl, ja eben, wie der Titel sagt, Leni Riefenstahl, die Filmerin, die Fotografin, hören wir auch ihre Stimme, nicht singend, aber in einem Interview.
Ich war ja sehr berühmt damals, lange bevor Hitler an die Macht kam, war ich ein Weltstar. Ich war schon 1929 in London, da lief der Film Die weiße Hölle von Pitz-Balü in Paris, in London. Ich bekam aus Hollywood Angebote und Telegramme. Ich war ein großer Star und ich habe viel mehr Filme und bevor Hitler an die Macht kam gemacht als nachher.
Die Stimme von Leni Riefenstahl, Ihr Kommentar, Karin Wieland?
Sie war zudem Zeitpunkt sicherlich kein Weltstar gewesen. Das ist auch Teil dessen, dass Leni Riefenstahl, um an sich als Künstlerin glauben zu können, sich das manchmal auch ein bisschen zurechtbiegt. Sie ist eine Frau gewesen mit eisernen Nerven, mit einem großen Organisationstalent, mit einer enormen künstlerischen Begabung für Schnitt und Rhythmus eines Filmes. Auch sie ist eine Frau, die vielen Anfechtungen standhalten musste und die sich eben da häufig in Lügen gerettet hat.
Also auch hier schildern Sie zwei Seiten dieses Stars, dieser Diva Riefenstahl. Sie haben diese beiden Diven des 20. Jahrhunderts zusammengebracht und bereits in dieser kurzen Charakterisierung kommt eigentlich auch eine gewisse Sympathie bzw. Antipathie ins Spiel. War das nicht ein Problem auch beim Schreiben dieser Monographie, dass nachvollziehbarerweise eben die Sympathien bei der Dietrich sind und nicht bei der Riefenstahl?
Also Sympathie und Antipathie war jetzt nichts, was mich geleitet hat beim Schreiben, muss ich vorab sagen. Ich habe mich mit Leni Riefenstahl seit 1987 beschäftigt und würde ich sie nun überhaupt nicht schätzen, hätte ich das wahrscheinlich nicht 25 Jahre durchgehalten, mit dieser Frau vor Augen immer eben auch zu arbeiten und zu schreiben. Ich habe gesagt, sie hat gelogen, um eben sich selbst gewisse Dinge zu suggerieren, die sie gebraucht hat, dass sie enorme Widerstände hat zu überwinden gehabt, um an sich als Künstlerin zu glauben. Diese Lügen waren so etwas, ja, wie das, was sie gebraucht hat für ihre Karriere. Und auch die Dietrich war nicht allein diese gelassene, mutige Frau, sondern die Dietrich war auf der anderen Seite, dass sie die Menschen zerstört hat, um eben auch diese Künstlerin sein zu können, die sie glaubte, sein zu müssen. Natürlich ist es so, dass die Dietrich die moralische Gewinnerin ist, das wird man nicht anders sagen können. Allerdings ist Riefenstahl die ästhetische Gewinnerin.
Zwei Diven, die man auf den ersten Blick schwerlich zusammenbringt, aber dennoch auch Ähnlichkeiten haben. Sie waren politisch ja vor allem sehr unterschiedlich. Auf der einen Seite die Marlene Dietrich, die eine erklärte Antifaschistin war, und die Leni Riefenstahl, eben eine Anhängerin von Hitler und vom Nationalsozialismus. Eben, aber trotz dieser politischen, vor allem politischen gravierenden Unterschiede gab es auch Gemeinsamkeiten. Beide waren Berlinerinnen, beide wurden Anfang des 20. Jahrhunderts geboren, beide waren sehr schön, beide hatten unerfüllte Wunschträume. Die eine, eben die Riefenstahl, wollte Tänzerin werden, die Dietrich wollte Geigerin werden. Beide mussten von diesem Wunschtraum dann Abschied nehmen, aus unterschiedlichen Gründen. Beide waren sexuell sehr aktiv. Beide haben sich von der Familie emanzipiert. Beide waren ehrgeizig. Beide waren sehr, sehr erfolgreich. Viele Gemeinsamkeiten, einige Unterschiede, aber dennoch viele Gemeinsamkeiten. Diese Gemeinsamkeiten können ja nicht der Grund sein, um die beiden in einer Doppelbiografie zu vereinen. Was war denn der Grund? Weshalb haben Sie diese beiden Damen zusammengebracht?
Also der Grund ist eigentlich auch gewesen, dass ich mir angeschaut habe, was ist mit dem Generationenkonzept. Das Generationenkonzept gilt eigentlich nur für die Männer, also jetzt nach dem Ersten Weltkrieg. Was ist mit der Frontgeneration, was ist mit der sogenannten überflüssigen Generation, die also nicht im Krieg gewesen sind. Und meine Idee ist eben gewesen, ein Generationenkonzept muss sich auch auf Frauen beziehen. Also ich schaue mir die Frauen jetzt an, die eben zu Beginn der Weimarer Republik an der Schwelle des Erwachsenwerdens waren. Und was ich gemacht habe in diesem Buch, was ich nun nicht ausdrücklich schreibe, aber was sozusagen mit meinen Movens gewesen ist, ist zu schauen, was hat diese Situation, also Weimarer Republik, die Frauen haben politische Rechte bekommen, die Bühne ist leer, es gibt keinen Kaiser mehr, die Männer sind geschlagen, desillusioniert, es ist die Frau, die nun anfängt, eine gesellschaftliche Rolle zu spielen, es ist die Frau, die in Filmen auftritt, es ist die Frau, die anfängt, ganz anders in der Öffentlichkeit präsent zu sein. Und nun habe ich mir unter vielen Protagonistinnen dieser sogenannten überflüssigen Generation die beiden herausgesucht.
Die beiden.
Die beiden. Und eben natürlich auch aus dem Grund, weil man, obwohl sie so gegensätzlich sind, innere Zusammenhänge aufzeigen kann. Also mich hat bei dem größten Kontrast der innere Zusammenhang interessiert. Und das ist eben dieser Take-off Berlins, Deutschlands und eben auch dieses Mediums, das sie teilen.
Das
Medium und das Jahrhundert. Film. Ja, und das Jahrhundert. Also man darf ja auch nicht vergessen, beide messen das gesamte 20. Jahrhundert ab mit ihrem Leben. Und beide waren bis zum Ende ihres Lebens aktive Künstlerinnen. Also sie haben nie aufgehört, Kunst zu machen, also bis sie nicht gezwungenermaßen, also nur ihr Körper konnte sie eigentlich davon abhalten, aufzuhören. Das sind die Gemeinsamkeiten.
Der Verlag, der preist ja das Buch als die Geschichte der modernen Frau, als eben eines neuen Typs von Frau, wie Sie das auch kurz angetönt haben. Ich habe diese Doppelbiografie weniger als ein Porträt der neuen Frau gelesen, sondern auch als ein Porträt, wie Sie auch bereits angetönt haben, als ein Porträt von zwei Frauen, die dank eben diesem modernen Medium, neuen Medium, Film zu Berühmtheit gelangt sind.
Und es geht mir dabei auch noch um die Stadt. Es geht um Berlin und welche Rolle nun auch der Film in Berlin gespielt hat, welche Rolle es gespielt hat, dass man quasi ohne Ausbildung, nämlich als Dilettantin, was beide gewesen sind, einfach ja, sich vor die Kamera stellen kann, eine Rolle spielen kann. Sie waren ja keine Ausnahme, was das anbelangt. Das ist ja in gewissem Sinne ein Massenphänomen gewesen. Und wenn man sich die Filme anschaut aus den 20er Jahren, war nun keine von beiden, was das anbelangt, mit Talent gesegnet. Also die Dietrich so wenig wie die Riefenstahl. Aber beiden war nun eben diese Disziplin und dieser eiserne Wille eigen. Sie haben uns eben auch gezeigt, dass man als Künstlerin Unternehmerin sein muss. Die Riefenstahl ist eine der ersten Regisseurinnen überhaupt gewesen. Die Riefenstahl hatte den Mut, eine Produzentenfirma aufzumachen, Produzentin zu werden. Und auch die Dietrich hat nichts anderes getan, als quasi sich selbst als Unternehmen zu begreifen. Das ist auch das Neue. Und das ist im Zusammenhang eben mit diesem neuen Medium, das erst die Möglichkeit geboten hat, für Dilettantin reinzukommen. In allen anderen Künsten wäre die Chancen gar nicht so groß gewesen. um darauf zurückzukommen, was mit den Frauen ist, die Ehe war eben nun nicht mehr das Versorgungsinstrument Nummer eins. Das heißt also, man musste auch schauen, wo man das Geld herbekommt. Und die Riefenstahl zum Beispiel hat es abgelehnt, die Juniorchefin bei ihrem Vater zu werden, der einen Klempnerbetrieb hatte. Sie hat sich immer schon als Künstlerin gefühlt und sie hat es nun vereint, diese unternehmerischen Energien. Bei der Dietrich war es nun so, dass eigentlich ihre Familie einen Abstieg genommen hat durch die Weimarer Republik und sie dann auch ohne große Chancen nun einen vermögenden Mann noch zu finden, eben sich beim Theater beworben hat, weil sie hübsch gewesen ist und dachte, da komme ich weiter.
Sie haben zuvor gesagt, Karin Wieland, die beiden hätten sich mit eisernem Willen hochgearbeitet. Dabei machen Sie den Erfolg beim Individuum fest, aber Erfolg hat ja auch eben mit gesellschaftlichen Bedingungen zu tun. Welches waren denn nochmals die gesellschaftlichen Bedingungen, damit Sie diesen Erfolg überhaupt erzielen konnten?
Also die Bedingungen waren sicherlich, dass eben die Tradition der Künste in der Weimarer Republik nicht mehr so vorhanden war, wie es im Kaiserreich gewesen ist. Also Schauspielerin zu sein, nun im Wilhelmismus war etwas anderes als in der Weimarer Republik. Und es kamen natürlich völlig andere, leichtere Unterhaltungsformen auf. Also Kunst wurde als etwas anderes begriffen, als es das vorher gewesen war.
Eben mit diesem Anstrich des Dilettantismus auch.
Ja, man kann schon sagen, dass beide eigentlich das nur als Idee hatten und dann durchgeführt haben. Und das haben sie ein Leben lang so gemacht. Also beide haben sich immer wieder neu erfunden als Künstlerinnen, hatten verschiedene Karrieren ja. Sie haben eigentlich nie vorher irgendwie sich groß Gedanken gemacht um Zertifikate oder Schulungen.
Und Sie haben ja auch ganz stark eben auf Ihr Aussehen beziehungsweise auf Ihren Körper vertraut. Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch mit dem Titel Dietrich und Riefenstahl, dass eben dem Körper nach dem Ersten Weltkrieg eine neue Bedeutung zukommt.
Es war bei der Riefenstahl, dass sie dieser sportliche Typus gewesen ist in den Bergfilmen. Sie hat sich immer, das hat sie auch bis Ende des Lebens gemacht, sie hat sich immer als Sportlerin begriffen, die eigentlich den Sieg wollte. Sie hat uns auch in ihren Bildern, in ihren Filmen gezeigt, was ein Sieg kostet. Die Dietrich dagegen hat, soweit mir bekannt, nie Sport getrieben. So etwas kam für sie nicht in Frage. Sie hat sich nicht in der Hinsicht verausgabt, aber sie hat natürlich eisern Diät gehalten und sie hat darauf geachtet, dass sie einfach, dass sie gut aussieht.
Sie schreiben auch in Ihrem Buch, Karin Wieland, dass eben der Glaube ans Wort nach dem Ersten Weltkrieg verloren gegangen ist.
Na, es ist dieser sachliche Ernst in der Weimarer Republik. Das heißt, man glaubt nicht mehr irgendwelchen Träumen und man will eben das, man will, es ist ein ganz neuer Realismus. Die großen Versprechungen, die vorher gewesen sind, die haben sich eigentlich als Nichtigkeiten oder als große Enttäuschungen gezeigt. Man orientiert sich jetzt einfach an den Bedürfnissen des Körpers und ist von daher in einer sehr viel härteren Realität gelandet, als es vorher der Fall gewesen ist. Und das nehmen nun beide Frauen an. Und da darf man auch nicht vergessen, mit vielen Kosten auch. Es sind nicht nur die Erfolge. Es hat für beide enorme Kosten, persönliche Kosten.
Welche Kosten denn?
Bei der Riefenstahl sind es die Kosten, dass sie sich den sadistischen Attacken ihres ersten Lehrmeisters Arnold Fank, mit dem sie die Bergfilme gemacht hat, aussetzen muss. Sie weiß, wenn sie von ihm lernen will, sie weiß, wenn sie Erfolg haben will, muss sie diese Attacken durchstehen. Das merkt man ihr als alte Frau noch an, wie sehr sie diesen Mann hasst. Sie hat ihren Lehrer aber auch sozusagen überholt. Sie ist diejenige, sie gilt nicht als seine Schülerin, sondern sie ist die Meisterin geworden, sie hat ihn ersetzt. Und auch bei der Dietrich ist es der Fall, dass sie von Sternberg, das Verhältnis bis von Sternberg war auch eines, das nun nicht nur von Liebe geprägt war, sondern er wusste, wie man sie fordern muss. Es war natürlich eher eine erotische Versuchsanordnung, die aber auch voll viel masochistischen und sadistischen Tendenzen durchzogen ist. Und auch die Dietrich wusste, wenn ich diese Rolle haben will, wenn ich Erfolg haben will, muss ich dieses durchstehen. Und auch ihr ist es gelungen, dass sie eigentlich ohne ihn heute dasteht. Die Dietrich kann auch für sich stehen, wie die Riefenstahl für sich stehen kann.
Ich möchte nochmals auf die politischen Gegensätze zwischen diesen beiden Frauen, zwischen Marlene Dietrich, der Schauspielerin und Sängerin, und Lini Riefenstahl, der Regisseurin und Fotografin zu sprechen kommen. Wie gesagt, Marlene Dietrich war Antifaschistin. Sie wollte auch nicht auf das Ersuchen und Bitten, auf das Werben von Goebbels eingehen und von Hollywood zurückkehren nach Deutschland, sondern sie hat sich dann entschlossen, sich auf die Seite der Alliierten zu stellen und für die amerikanischen Soldaten zu singen. Leni Riefenstahl auf der anderen Seite war Faschistin. Sie konnte dank ihrer guten Beziehungen zu Hitler und zu Goebbels Filme machen, ein Porträt von Hitler. Sie machte Parteitagfilme, einen Film über die Olympiade und so weiter. Eigentlich scheint es, als ob die Rollen in Gut und Böse, ich sag's mal extra so pointiert, die Rollen in Gut und Böse klar verteilt sind, aber eigentlich war ja auch die Dietrich in einem gewissen Sinne eine, ich sag's extra so in Anführungszeichen, eine Kriegsgewinnerin, weil ihre Karriere Ende der 30er Jahre ja bereits eigentlich zu Ende war. Also ihre Art des Schauspielerns, ihre Filme, die sie gedreht hat, die war nicht mehr gefragt. Und dann bekam sie plötzlich dann im Zweiten Weltkrieg eine Plattform und hat auf eine andere Art und Weise, aber eigentlich von diesem Krieg auch profitiert. Was meinen Sie dazu, Karin Wieland?
Ich würde ihr zustimmen. Der Krieg war für sie eine Möglichkeit, quasi wieder auch Auftritte zu haben. Sie hat es dann eben auch angenommen und darüber hinaus gezeigt, dass sie da mutig sein kann. Sie hatte dazu hin eben die Möglichkeit, ihren damaligen Geliebten Jean Gabin zu treffen, der auch auf Seite der Alliierten gekämpft hat. Also es ist ja immer eine Sache mit dem politischen Engagement. Natürlich war das auch von persönlichen, ja, von Emotionen, mit Emotionen und Vorteilen verbunden. Bei der Riefenstahl ist es so, sie hat ihre Beziehung, was den Nationalsozialismus anbelangt, verläuft exklusiv über die Beziehung zu Adolf Hitler. Sie hatte eher ganz große Schwierigkeiten mit den gemeinen Parteigenossen. Das war auch nicht das, was sie interessiert hat. Sie hat keiner Frauenorganisation angehört. Dieses Treiben war für sie nicht interessant. Sie hat bis zum Ende ihres Lebens eigentlich auf der exklusiven Beziehung zu Adolf Hitler bestanden und er hat ihr die Möglichkeit geboten, ihre Kunst so auszuleben, wie sie sich das gedacht hat. Es ist sicher auch so, dass sie diese Parteitagsfilme nicht machen wollte. Sie hat die gemacht, um anderes machen zu können. Es war sicherlich auch für sie 1932 noch nicht ausgemacht, ob sie nicht woanders hingegangen wäre. Aber dann hat sich diese Chance geboten und sie hat mit relativ wenig Skrupeln, kann man sagen, diese Chance ergriffen. Sie hat es aber dann nach 1945 genauso wieder abgeschüttelt. Also bei Leni Riefenstahl haben wir es mit einer Künstlerin zu tun, die ungeheuer anschmiegsam an den Zeitgeist agiert. Sehr viel anschmiegsamer, als das eigentlich die Marlene Dietrich je getan hat. Insofern würde ich sie nicht politisch so eindeutig zuordnen, sondern eher da den Punkt eigentlich oder den Schwerpunkt setzen, was ich ja auch mache, dass es um diese Anschmiegsamkeit mit dem Zeitgeist geht.
Sie hören DRS2, die Sendung Reflexe, ein Gespräch mit Karin Wieland über die Doppelbiografie Dietrich und Riefenstahl, der Traum von der neuen Frau, am Mikrofon Ina Büsch. Wir haben skizziert, wie die beiden Diven des 20. Jahrhunderts, die Dietrich und die Riefenstahl, in den 20er Jahren ihre Karriere beginnen konnten, wie sie dann in den 30er Jahren einen großen Erfolg auf verschiedenen Ebenen erzielen konnten, während des Krieges dann unterschiedlich agierten. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die beiden schwierige Zeiten gehabt. Die Marlene Dietrich hatte keine Bühnen mehr und die Leni Riefenstahl, die wurde verschiedentlich angeklagt wegen ihres Mitmachens im Nationalsozialismus. Doch beide, und das ist das Besondere, beide haben dann wieder eine Karriere geschafft, eine weitere Karriere. Die Dietrich wurde Sängerin und sie ist 20 Jahre lang durch die Welt getingelt als Sängerin. Die Riefenstahl ging in den 60er Jahren nach Afrika, dort hat sie die Nuba, diese Ethnie im Sudan, für sich entdeckt und die fotografiert, sie wurde Fotografin. Beide wurden also in ihrer Art, sehr unterschiedlichen Art, nochmals erfolgreich, hatten eine neue Karriere gestartet. Der Umgang mit diesen beiden Karrieren war dann aber ganz unterschiedlich. Der Umgang mit diesen beiden Frauen von Seiten des Publikums, insbesondere in Deutschland, das fand ich interessant, wie Sie das beschrieben haben, Karin Wieland. Insbesondere in Deutschland war die Reaktion auf die Dietrich skeptisch bis sehr ablehnend, als sie dort in den 60er Jahren auf Tournee ging. Auf die Riefenstahl hingegen, als sie ihre Fotos in den 70er Jahren publiziert hat, hat das Publikum auch in Deutschland eben begeistert reagiert. Warum ist der Umgang der Deutschen mit den beiden Diven so unterschiedlich?
Nun muss man sagen, die Dietrich begann Anfang der 60er Jahre ihre Karriere auch als Sängerin. Und mit ihr stand ein Soldat des Zweiten Weltkriegs auf der Bühne, der dann entdeckt hat, dass man eben auch noch diese Friedenslieder singen kann. Also Sag mir, wo die Blumen sind, eines ihrer bekanntesten Interpretationen. Und der mit Burt Bacharach einer an der Seite stand, der das alles, was eben auch aus den 20er Jahren Berlins noch kam, aufgepeppt hat, leichter gemacht hat. Aber man wollte in Deutschland diesen Soldat des Zweiten Weltkriegs in der Gestalt einer schönen Frau, die die amerikanische Uniform getragen hatte, das wollte man nicht. Man wollte zur Tagesordnung übergehen. Bei der Riefenstahl ist es etwas anderes. Leni Riefenstahl war, wie ich schon gesagt hatte, einfach eine sehr anspiegsame Figur an den Zeitgeist. Und sie ist aber nach Afrika gegangen, weil sie selbst wieder heil werden wollte. Sie hatte die Idee, dass es ihr dort besser geht als in Deutschland, wo sie sich verfolgt gefühlt hat. Sie hat dann diese Fotos gemacht und hatte dadurch, dass es präsentiert wurde, damals in der Zeitschrift Stern, in einer Form, dass es eigentlich Pop gewesen ist, diesen großen Erfolg, weil man gedacht hat, wie kann diese Frau, also die junge Generation war überrascht, dass eine Frau kommt, die unabhängig ist, die sagt, ich bin Künstlerin, die diese Fotos mitbringt, dass das nun die Lieblingsregisseurin Adolf Hitlers gewesen sein soll, hat etwas die Koordinaten durcheinander gebracht. Und natürlich hat ja diese Art und Weise, wie es der Riefenstahl gelungen ist, sich nun mit Bildern von schwarzen Menschen neu darzustellen als Künstlerin, enorme Publikationen gefunden. Dazu hin kam, dass sie anders mit dem Feminismus paktieren konnte. Die amerikanischen Feministinnen haben sie entdeckt, eben als erste Regisseurin, als erfolgreiche Produzentin, als eine Frau, die ein enormes Talent hatte, den Schnitt und den Rhythmus eines Filmes zu bestimmen. Und diese Widersprüchlichkeit in ihrer Figur und natürlich auch ihre Kunst, muss man sagen, macht sie bis heute für die Deutschen zu attraktiveren Künstlerinnengestalt.
Schaut man die Fotografien von Leni Riefenstahl an, dann fällt eine gewisse Parallele zu den Nazi-Filmen auf. Susan Sontag, die große amerikanische Essayistin, Schriftstellerin, hat bereits eben auf diese parallele Ästhetik zwischen den Fotografien und den Filmen hingewiesen. Nun gibt es solche, die sagen, der Erfolg der Bilder von Leni Riefenstahl habe schlichtweg mit ihrem Genie zu tun, und die anderen sagen eben, es habe mit dieser Anknüpfung an die Nazizeit, mit dieser Art von Ästhetik zu tun. Was ist denn Ihre Meinung? Worin liegt der Erfolg dieser Bilder?
Ich glaube, der Erfolg der Bilder liegt zu dem, was ich vorher skizziert habe, eben, dass es diese interessante Widersprüchlichkeit gibt. Dann war es die Präsentation, die eben damals im Stern anlief, die nun gar nichts mit einer Nazi-Präsentation zu tun hatte, sondern die eigentlich ganz frisch modern daherkam, also in der Ästhetik des Pop. Und es hat damit zu tun, dass der Zeitgeist, als diese Fotografien erschienen sind, natürlich das auch genau wiedergespiegelt hat. Also die Nubas sind nichts anderes als eine Form von Hippie. Also sie sind, alle sind Künstler, alle leben in den Tag hinein, alle sind glücklich, man braucht kein Geld, man macht sich ein gutes Leben, die Männer sind auch für die Kinder verantwortlich. Also das war es, was die Leni Riefenstahl abgebildet hat. Und das war auch etwas, was eben diese Faszination ausgemacht hat.
Wenn wir eben diese beiden Frauen, Marlene Dietrich und Leni Riefenstahl, vergleichen, dann ist, wie Sie nun wiederholt gesagt haben, Karin Wieland, ist es eben Riefenstahl gelungen, immer wieder anzudocken an den Zeitgeist, eben sich anzuschmiegen. Die Dietrich weniger, sie hat, glaube ich, wirklich auch von ihren alten Zeiten und von ihrem alten Erfolg gelebt, war sich eben auch nicht zu schade, durch die Welt zu tingeln und auf verschiedenen Schauplätzen zu sein und auf verschiedenen Bühnen aufzutreten, die nicht mehr nur die großen Bühnen waren, was sie auch wieder ja sympathischer macht als eben die Riefenstahl. Mir fällt auf, dass Sie in diesem Gespräch, Karin Wieland, die Riefenstahl mit doch viel mehr Sympathie beschreiben als in Ihrem Buch. In Ihrem Buch gibt es immer wieder Bemerkungen, wie zum Beispiel, diese Frau kennt keine Skrupel oder das ist bei ihr wie immer nur die halbe Wahrheit. Ihre Sympathien waren unterschiedlich verteilt.
Nein, die waren nicht unterschiedlich verteilt. Ich glaube, dass es so ist, dass die Riefenstahl, wenn Sie sagen, unsympathisch, als solche nur rauskommt, weil die beiden nebeneinander stehen. Das ist sozusagen der Erfolg dieses Konzeptes eben auch aufzeigt. Was ich mache, ich zitiere ja auch aus den Briefen, ich zitiere aus Zeitungsmeldungen und so weiter und so fort. Und Leni Riefenstahl hat eben viel gelogen und man muss es dann auch aufweisen, wenn man eine Biografie schreibt, was man findet in den Akten. Was ich noch zu dem Buch sagen muss und auch mit den Sympathien ist, ich habe zum Beispiel großen Wert darauf gelegt, dass in diesem Buch kein einziges Hakenkreuz vorkommt. Leni Riefenstahl wird gezeigt in diesem Buch als eine Künstlerin, die an der Kamera agiert, als eine schöne junge Frau. Es wird kein Foto gezeigt, das sie im Zusammenhang irgendwie mit Hitler oder mit Hakenkreuzen zeigt. Ich wollte sie ernst nehmen als Künstlerin und das habe ich getan. Aber natürlich muss ich auf das hinweisen, was mir eben auch die Akten sagen. Und mein Interesse war auch dem, ich wollte diese Leitfigur Adolf Hitler, die in den anderen Biografien über sie immer so stützend da ist, die wollte ich eigentlich wegnehmen. Ich wollte Hitler so wenig Platz wie möglich geben und ihr den Platz freiräumen.
Zum Schluss unserer Sendung möchte ich nochmals auf die These vom Traum von der neuen Frau eingehen. So ist der Untertitel der Doppelbiografie von Ihnen, Karin Wieland. Der Verlag preist ja eben diese beiden Frauen als Vorbilder an, schreibt eben, wenn Frauen heute ganz selbstverständlich ein unabhängiges und erfolgreiches Leben führen, dann verdanken sie Marlene Dietrich und Leni Riefenstahl mehr, als sie vielleicht ahnen. Ich muss sagen, für mich haben die beiden in dem Sinn Vorbildfunktion, dass sie bis ins hohe Alter aktiv waren und sich mit über 50 nochmals neu erfunden haben.
Ja, das ist ja auch etwas, was man heute von den Frauen so denkt. Sie haben sich beide selbst erfunden. Es sind beides einsame Wesen gewesen, die eben auch Hobbys gab es für beide nicht. Und sie kannten eigentlich beide auch keine großen Loyalitäten, außer der dem eigenen Fortkommen gegenüber. Auch das, was Familie oder emotionalen Hinterhalt anbelangt, das wurde doch alles sehr ökonomisch von beiden betrachtet. Das ist auch der Karriere untergeordnet gewesen ist. Also ich denke schon, dass man sein Leben in die Hand nimmt, was man, wie man nun immer aufgefordert wird als Frau des 20. Jahrhunderts, das sind die beiden schon die Protagonistinnen, die das gezeigt haben, wie das gehen kann. Allerdings zeige ich in meinem Buch eben auch auf, welche Kosten das auf der anderen Seite hat. Das ist etwas, in das man eben großen Einblick bekommt bei Marlene Dietrich, bei der eben ein umfangreicher Nachlass vorliegt. Man bekommt keinen Einblick bei Leni Riefenstahl. Das Archiv von Leni Riefenstahl ist eben der die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Und das hat etwas mit dem Misstrauen wiederum zu tun, was einem überhaupt an die Hand gegeben wird, über diese Person zu schreiben.
Vielen Dank für dieses Gespräch, Karin Wieland.
Danke auch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.